mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext steht wie der Wochenspruch im Hebräerbrief im 4. Kapitel. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das Wort. Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, lässt Goethe seinen Faust sagen, als dieser das Johannesevangelium zu übersetzen beginnt. Und schon ganz am Anfang, bei dem Satz "Am Anfang war das Wort", zu stocken beginnt mit dem Übersetzen. Wieso sollte ausgerechnet das Wort die Wirklichkeit am Anfang sein? Warum sollte das Wort bei Gott und gar auch noch Gott das Wort sein? Warum sollte alles durch das Wort geworden sein? Und warum ist in unserem Text ein Wort lebendig und kräftig, scharf wie ein Schwert? Schätzen wir das Wort so hoch? Ist nicht das Wort viel schwächer als die Wirklichkeit? Nur Worte, sagen wir dann. Nichts Wirkliches, keine Taten beispielsweise, heiße Luft, mehr nicht ist das Wort. Und in der Tat, manche Worte sind heiße Luft. Manche Wahlversprechen beispielsweise, manche Werbebroschüren, manche Vorträge, manche Geschäftsidee, manches wissenschaftliche Werk, manche Bewerbungsmappe. Nur Worte, nichts dahinter. Aber wenn wir genauer hinsehen, dann merken wir, dass es tatsächlich Worte gibt, die am Anfang stehen und eine ganze lebensbestimmende Wirklichkeit setzen. Ich liebe dich, ist so ein Wort. Und die Antwort darauf ist ebenfalls, meistens jedenfalls, ein Wort. Wenn es gut geht, ich dich auch. Und dieses Wort, diese Antwort, entscheidet dann darüber, wie es weitergeht mit dem Leben zweier Menschen. Aber ich habe dich in Wirklichkeit die ganzen 20 Jahre lang nie geliebt, ist ebenfalls ein Wort. Ein Wort, nach dessen Aussprechen die Welt sich in eine andere Richtung zu drehen beginnt, für den, der es hört. Worte bestimmen die Wirklichkeit, und zwar mitnichten nur im Guten. Es gibt wirklich, wie es in unserem Text heißt, schneidende Worte. Und das ist nicht nur die Stimme, die dann schneidend klingt, scharf, knapp und viel zu hoch, sondern es ist der Inhalt, der schneidet, der das Tischtuch zwischen zwei Menschen durchschneidet. Das tun wir nicht mit der Schere, sondern das tun wir mit Worten. Schneidende Worte, wie ein zweischneidiges Schwert, wie es im Text heißt, trennen Freunde und scheiden Bettgenossen voneinander. Sie sind hart und sehr wirksam. Worte schaffen Wirklichkeit. Das Wort Gottes, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Etwas geht durch Mark und Bein. Das sagen wir auch sprichwörtlich, ein Schrei beispielsweise oder ein Geräusch. Oder etwas trifft mich bis ins Mark, das heißt ins Innerste. Es sind immer Worte, die uns so ins Innerste treffen. Und es sind Geräusche, die durch Mark und Bein gehen, also Laute, das Grundmaterial des Wortes. Ein Anblick oder ein Geruch geht nicht durch Mark und Bein, nur Laute. Geräusche und Worte treffen uns ins Innerste. Wann sind wir im Innersten getroffen durch Worte? Wenn unsere Lebensgewissheit erschüttert wird, ich habe dich nie geliebt. Wenn wir ertappt werden, wenn alte Rechnungen aufgemacht werden, wenn wir erinnert werden an etwas, was wir gern vergessen würden. Die Vergangenheit ist auch so etwas, was eigentlich nicht mehr wirklich ist. Aber durch das Wort, das von ihr erzählt, rückt sie uns auf den Leib, wird sie Gegenwart, erschüttert uns möglicherweise bis ins Mark. Das hast du mir damals angetan. Und wir können es nicht abstreiten. Uns fällt dazu nichts ein. Das Wort Gottes, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Mark und Bein, das gehört eigentlich zusammen. Gehört zusammen wie Seele und Geist. Im Leben ist das eine Wirklichkeit, ein Ganzes, und das Wort zerschneidet es, trennt es, legt das eine dahin und das andere dorthin. Das Wort teilt, es urteilt. Das Wort, wie es dann heißt, ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort urteilt, es richtet. Nicht über Taten. Über Taten kann jeder richten, die kann jeder beurteilen, die sieht man schließlich. Gedanken und der Sinn des Herzens werden beurteilt. Das Innerste, das, was man verbergen möchte und ist doch, so fährt ein Bußgebet der Kirche fort, und ist doch nichts verborgen vor dir. Das Wort Gottes trifft ins Innerste, deckt den Geist auf, der im Innersten der Seele liegt. Das Mark im Innersten des Knochens. Die Gedanken und Sinne, unsere wahren Absichten, wie es wirklich um uns steht, aufgedeckt und erkannt. Wann sind wir im Innersten getroffen durch ein Wort? Unter anderem dann, wenn alle unsere Verdeckungen durchbrochen werden, wenn ein Wort uns ertappt, wenn es uns bloßstellt. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Rechenschaft geben müssen, das Gericht Gottes. Auch diese Wendung, Gericht Gottes, ist nur ein Wort. Aber es ist ein Wort, das eine Vorstellung in uns weckt. Nicht einfach die Vorstellung des Gottes, der auf dem Richterstuhl thront, wie es drüben in den Museen auf der Museumsinsel vielfach zu betrachten ist. Das Gericht Gottes, nur ein Wort. Aber es weckt die Vorstellung, dass aufgedeckt wird, wie es um uns in unserem Innersten steht. Dass jemand uns sieht, wie nur wir selbst uns kennen. Dass ein Urteil fällt, dem wir nichts entgegenzusetzen haben. Ein Urteil, das uns vor uns selbst stellt und wir sehen uns, wie wir sind und wer wir sind. Und sehen Sie, das kennen wir, diese Situation. Wer sich schämt, der erfährt genau dies. Er wird von sich selbst getrennt und kann sich selbst nicht ertragen. Kann es nicht ertragen, dass er sich so benommen hat, dass er sich so verfehlt hat, dass er der ist, der er ist. Und wer ein schlechtes Gewissen hat, erfährt genau dies, dass er es mit sich selbst nicht aushält, sich selbst nicht erträgt, sich selbst nicht akzeptieren kann, unter sich selbst leidet. Das Wort Gottes, ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes trennt Seele und Geist, Mark und Bein, uns selbst von uns selbst. Das Wort Gottes stellt unser Leben uns gegenüber und lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Man könnte auch umgekehrt sagen, das Wort Gottes ist gar nicht ein besonderes Wort, das wir beispielsweise in der Bibel finden, sondern vom Wort Gottes reden wir, wenn genau dies passiert, dass wir aufgescheucht werden aus unseren Heucheleien, unseren Lügengespinsten, mit denen wir uns, wie wir wirklich sind, vor uns selbst und vor anderen so erfolgreich verbergen. Wort Gottes, das erfahren wir, wenn wir vor uns selbst gestellt werden, wenn wir uns selbst nicht mehr ausweichen können, wenn der Prophet Nathan zu David kommt und ihm eine Geschichte erzählt. Von dem Menschen, dem von einem gierigen und reichen Nachbarn das einzige Schaf genommen wurde, weil dieser Nachbar keines seiner vielen Schafe seinen Gästen vorsetzen wollte. Und David fährt auf und will diesen Menschen zum Tode verurteilen und hört nun das Wort des Nathan: Du bist dieser Mann. Denn er, David, das wissen Sie, hatte vorher seinen General Uriah mit dessen Frau betrogen und ihn dann töten lassen. Du bist dieser Mann. David hört damit nur ein Wort eines Menschen, Schall und Rauch, aber es trifft ihn im Innersten und stellt ihn vor sich selbst. Und er hört dann nicht mehr einfach die Einschätzung des Nathan, sondern er hört in diesem Wort des Nathan das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Dieses Wort, du bist dieser Mann, bleibt nicht einfach vor David stehen, informiert ihn auch nicht darüber, wie ihn Gott möglicherweise sieht, sondern führt zur Selbsterkenntnis, zu einer schmerzlichen, zu einer peinlichen Selbsterkenntnis, in der David sich sieht und sich sehen muss, wie er ist und wer er ist. Wo dies geschieht, wo wir so vor uns selbst gestellt werden, uns auf den Kopf zugesagt wird, wer wir sind, und wir nicht mehr widersprechen können, da hören wir dieses Wort Gottes. Das letzte Wort über uns, dem wir nicht widersprechen können und das uns mit uns selbst nicht mehr zur Ruhe kommen lässt. Das ist es, was wir meinen, wenn wir Wort Gottes sagen. Und das kennen wir alle. Diese Situation kennen wir alle, dass wir uns schämen, nicht zur Ruhe kommen mit uns selbst, und selbst, wie man so treffend sagt, morgens vor dem Spiegel eigentlich nicht in die Augen sehen können. Da hören wir das Wort Gottes, da erfahren wir die Macht, die ein Wort haben kann. Wir kommen dann mit uns selbst nicht zur Ruhe. Davon handelt der Verfasser des Hebräerbriefs vor unserem Predigttext von der Ruhe Gottes nach der Schöpfung, von der Ruhe, die dem Volk Israel im gelobten Land verheißen ist, von der Ruhe des Menschen bei Gott. Zur Ruhe kommen mit sich selbst. Wie kommt jemand zur Ruhe mit sich selbst, der es mit sich selbst nicht aushält? Wie kommt er wirklich zur Ruhe? Nicht so, dass er das Wort vergisst und verdrängt und im Schweigen bleibt es doch immer vor mir. Wie machen wir Frieden? Wie kommen wir zum Frieden mit der Vergangenheit? Am Anfang war das Wort, das lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist und durchdringt, bis es scheidet Geist und Seele, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort, das uns trifft. Aber Johannes spricht nicht nur von diesem Wort am Anfang des Evangeliums, sondern er spricht davon, dass dieses Wort Fleisch wurde und unterscheidet dieses scharfe, schneidende, aufdeckende Wort von dem Wort, das Fleisch wurde. Und davon spricht auch der Verfasser des Hebräerbriefs. Plötzlich im Fortgang des Textes wird ihm das Wort, das uns offenbar macht, der Richterstuhl Gottes zum Thron der Gnade. Zwei Verse nach unserem Text. Wir haben einen hohen Priester Jesus, so schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs dort, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ein anderes Wort nach dem letzten schneidenden, trennenden Wort, nach dem Wort, das uns vor uns selbst stellt und uns mit uns selbst nicht zufrieden kommen lässt. Nun das Wort Jesu Christi, das Wort eines Menschen, der neben uns tritt und uns zur Seite steht. Das Wort eines Menschen, der mit uns leidet, unsere Uneinigkeit mit uns selbst kennt und mitträgt. Ein Wort, ein neues Wort, das nicht trennt und scheidet, sondern verbindet Gott mit dem Menschen, den Sünder mit dem Sündlosen und mich mit mir selbst. Das ist ein neues Wort, das wir hören und das uns tröstet zu der Zeit, in der wir Hilfe nötig haben. Wir sind nicht immer in der Situation, dass wir vor uns selber stehen und es mit uns selbst nicht aushalten. Wir sind nicht immer in der Situation, dass wir in diesem Sinne Gottes Wort über uns hören und mit uns selbst in unruhigem Unfrieden sind. Aber wo wir in dieser Situation sind, hören wir auch dieses neue Wort. Und es wird uns zum Trost, dieses neue Wort, das nicht trennt, sondern verbindet. Dieses Wort, das wir im Abendmahl hören. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen zur Vergebung der Sünden. Dieses Wort hören wir. Und es wird dem und der, die unter sich selbst leidet, zum Trost, Gnade zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das verleihe Gott uns allen. Amen.